So, wir kommen jetzt zum letzten ziemlich großen Stück. Wir blieben gestern im ersten Samuelbuch oder in den Samuelbüchern, so muss ich sagen, stehen. Ich möchte ein kurzes noch zu den Samuelbüchern sagen, dass wir sahen, wie König David in sehr vielen Punkten ein Bild ist auf den Sohn Davids. Aber jetzt noch zu dieser Frage, warum hat denn Gott überhaupt einen König in sein Volk einführen wollen? Was sollte dieser König in diesem Volk bewirken? Das ist doch die wichtigste Frage. Nun, ein König sollte das Volk nicht nur vor Feinden schützen und ihm voranziehen in den Krieg, das auch, aber die wirkliche Aufgabe des Königs, und dazu hat Gott einen König für Israel bestimmt gehabt, das war nicht die Idee der Israeliten. Gott sprach schon von einem kommenden König in 5. Mose 17. Also Gott hatte das längst beschlossen, dass ein König dieses Volk führen sollte, aber ein König, dessen Führung gleichzeitig der Führung Gottes selbst entsprach. Also ein König, der selbst Gott unterworfen war und durch seine Führung das Volk ebenfalls diesem Gott unterwarf. Dazu sandte Gott König David. Und David hat dieses Ziel tatsächlich erreicht. Ich möchte, bevor ich das zeige, einen Vers aus dem Buch Jeremia lesen. Und zwar Jeremia Kapitel 30, Vers 9. Ich lese Vers 8 und 9. Hier spricht Jeremia zwar von der Erfüllung aller Absichten Gottes im Sohn Davids, aber schon David sollte und hat auch in seinem Maß diese Bestimmung erfüllt. Jeremia 30, Vers 8 und 9. Denn es wird geschehen an jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, dass ich sein Joch von deinem Halse zerbrechen und deine Fesseln zerreißen werden, und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, also Befreiung von Bedrückung, und dann, sondern sie werden den Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken werde. Und das zeigt uns sehr schön, was die Absicht Gottes mit seinem König war, dass das Volk diesem König folgt und dadurch, dass es diesem König folgt und diesem König untertan ist, dass es dadurch gleichzeitig Gott untertan ist. Und das ist die Antwort auf die Frage im Buch Richter. Buch Richter stellte die Frage, wer kann dieses Volk führen, wo ist der König? Und das Volk Israel dachte zuerst, irgendein König, hat er einen König, ein Held, ein Muskelprotz, ein Stratege und so weiter. Nein, die Antwort auf die Frage im Buch Richter findet sich in einem König, der das Volk so führt, dass es gleichzeitig Gott unterworfen ist. Und dieser König ist der Sohn Davids, Jesus Christus in der vollen Erfüllung. Aber bereits David tut das, und darum will ich ganz kurz darauf hinweisen, wie David seine Lebensbestimmung, sein Ziel, das Ziel, das Gott mit David hatte, erreicht er im letzten Kapitel des 2. Buches Samuel. Dort. Sein Schlusspunkt ist gleichzeitig sein Höhepunkt. Zuerst führt David die Bundeslade nach Jerusalem. Das ist sein erster Schritt dahin, wo Gott David letztlich führen wollte. Die Bundeslade wird in den Psalmen und an verschiedenen Stellen der Psalmen genannt der Ort, wo der Herr thront. Schlagen wir eine Stelle dazu auf. Also die Bundeslade ist der Thron Gottes. Die Regierung Gottes, Psalm 80, Vers 1. Psalm 80, Vers 1, In der revidierten Elberfelder wird das wohl Vers 2 sein. Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leitest, wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim. Gemeint sind die Cherubim der Bundeslade. Gott thront zwischen den Cherubim, also die Bundeslade ist der Thron Gottes, die Regierung Gottes. Und als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte, hat er die Herrschaft Gottes unter seinem Volk aufgerichtet. Und dazu war David da, das Volk dahin zu führen, dass es wieder unter die Herrschaft Gottes gebracht wurde. Und dann endlich, und das ist das Ziel, das Gott mit David hat, und auf dieses Ziel hin hat er David sein ganzes Leben lang erzogen und geführt. Am Ende findet David den Ort, wo die Bundeslade immer ruhen soll. Den Altar und den Ort des Tempels. 2. Samuel 24. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Ich lese nur den letzten Vers, Vers 25. 2. Samuel 24, Vers 25. Und David baute daselbst dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der Herr ließ sich für das Land erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt. Und hier errichtete nachher Salomo den Tempel. Es war aber nicht Salomo, der all das vorbereitete, sondern das steht ausdrücklich im Buch Chronika, dass David den Plan für den Tempel empfing, nicht Salomo, David empfing ihn. Und dass auch David alles Material für den Tempel sammelte, alles bereitstellte, also dass David eigentlich der Mann war, den Gott verwendete, um den Tempel im Volk Gottes, also den Wohnort Gottes aufzurichten. Das ist also der Sinn des Königtums. Das Volk in die Gegenwart und unter, in die Gegenwart Gottes und unter den Thron Gottes zu führen. Dann kommen wir zu den Büchern der Könige. 1. und 2. Könige sind ein einziges Buch. Sie werden einfach unterteilt. Aus irgendwelchen Gründen sind sie in zwei unterteilt, aber es ist eine zusammenhängende Botschaft. Das zeigt sich sehr deutlich daran, ne, dass die Geschichte Elias beginnt ja im 1. Königsbuch und geht hinüber ins 2. Also es ist eine miteinander verwobene Einheit. Nun, wir haben gesehen, wie die Bücher Ruth und die Bücher Samuel, wie diese das Volk Gottes aus den Tiefen, die wir sehen im Buch Richter, hinaufführen. Also sind beides Bücher des Aufstiegs, der Erweckung, des Lebens, des Segens. Könige beginnt mit Herrlichkeit. Der Tempel wird gebaut. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Tempel, alle Nationen strömen nach Jerusalem und zollen diesem König, der dort regiert, Tribut. So beginnt dieses Buch, also die beiden Bücher Könige, und wie enden diese beiden Bücher Könige? Der Tempel wird zerstört, fremde Völker besetzen, also ein fremdes Volk besetzt das Land und Israel geht in die Knechtschaft. Tempel zerstört und Krieg und Knechtschaft. Also ein Buch des Niedergangs. Und das wird schon anhand Salomos. Dieser herrliche Anfang und der Niedergang wird schon in der Person Salomos vorweggenommen. Die Regierung Salomos, die ersten 10 Kapitel, beschreiben uns die Regierung Salomos, geprägt von Gerechtigkeit, Gottesfurcht und Weisheit. Und wenn ihr das einmal für euch machen wollt, ich nenne euch noch Stichworte dazu, wenn ihr einmal die Regierung Salomos, die Merkmale seiner Regierung studiert, dann findet ihr dort alle Merkmale vollkommener, gottgemäßer Regierung. Und wenn die Könige der Völker so regieren würden, dann hätten wir auf der Erde ein Friedensreich. Aber weil die Könige nicht so regieren, ist unsere Welt entsprechend chaotisch. Seine Regierung erinnert Punkt für Punkt an die Regierung des kommenden Messias. Ja, Salomo ist ja ein Sohn Davids, oder nicht? Salomo ist ein Sohn Davids. Und so erinnert er an die Regierung, ist ein Hinweis auf die Regierung des kommenden, des größeren, des wahren Sohnes Davids. Also, im Kapitel 1, 1. Könige 1, wird uns gezeigt, alle Regierung kommt von Gott. Das ist der Sinn dieser ganzen Thronfolgegeschichte, die da erzählt wird. Wer auf den Thron kommt, nur der, den Gott bestimmt hat. Also, das lehrt uns, alle Regierung kommt von Gott. Und alle gottgemäße Regierung kann nur unter dieser Voraussetzung geführt werden, dass man anerkennt, alle Macht kommt von Gott. Alles kommt von ihm. Und darum ist jeder Regierende, jeder Regent, jeder, der in seinem Bereich Autorität hat, hat sie nur insofern, als er sie von Gott herleitet. Das gilt auch in der Familie, das gilt auf dem Arbeitsplatz, das gilt in der Gemeinde. Alle Regierung kommt von Gott. Kapitel 2. Göttliche Regierung beinhaltet gerechtes Gericht. Darum werden uns in Kapitel 2 beschrieben die Gerichte, die Salomo übt. Gerechtes Gericht. Psalm 89, 14. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste. Gottes Regierung wird dadurch aufrechterhalten, dass er gerecht richtet. Sprüche 16, 12. Das sagt Salomo selbst. Sprüche 16, 12. Der Könige Gräuel ist Gesetzlosigkeit zu tun, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Dann das nächste Merkmal, Weisheit. 1. Könige 3. Weisheit kennzeichnet diese Regierung, wobei Weisheit nicht einfach Klugheit ist und schon gar nicht Gerissenheit, nicht einmal Lebenserfahrung, sondern Weisheit ist Gott fürchten, seinen Willen kennen und tun. Das ist Weisheit. Und so betet Salomo um Weisheit und empfängt Weisheit. Im 4. Kapitel dann die umfassende Regierung. Er regiert über allem, über ganz Israel. Und diese Regierung über ganz Israel, die die eben genannten Merkmale hat, bringt Leben, Fülle, Freude. Leben, Fülle, Freude. Im Hebräischen ein Ausdruck, der das alles beinhaltet. Shalom. Shalom. Heißt so viel wie Harmonie. Heißt so viel wie gegenseitiges, beglückendes Geben und Nehmen. Heißt so viel, dass ein jeder und ein jedes an seinem Platz ist. Das ist Shalom. Und die Regierung des Königs, der nach Gottes Gedanken regiert, bringt eben Shalom. Friede. Ich lese dazu einen Vers. 1. Könige 4, Vers 25. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit. Ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, also jeder an seinem Platz, völlige Sicherheit, keine Gefahr, keine Bedrängnis, keine Angst, jeder an seinem Platz und jeder vollkommen versorgt. Unter seinem Feigenbaum, unter seinem Weinstock, von Dan bis Beerseba, alle Tage Salomo. Dann Kapitel 5 bis 7, Salomo baut den Tempel, der König, der gottgemäß regiert, und gottgemäße Regierung hat das zum Ziel, dass Gott angebetet wird, und dass alle, die dieser Regierung unterworfen sind, diesem Gott dienen. Und wir merken, wenn wir das vergleichen mit den Regierungen, die unsere Welt regiert haben und heute noch regieren, wie unendlich der Abstand von den Gedanken Gottes ist. Wie unendlich groß. Und entsprechend auch das Entsetzliche, das furchtbare Chaos. Alles andere als Friede, als Wohlfahrt, ich meine, es wahre Wohlfahrt. Nicht ein schnelles Auto in der Garage mit voller Kühlschrank. Das ist alles zweit- bis drittrangig an Bedeutung. Nicht einmal das. Wahrer Friede ist etwas ganz anderes. Auch viel mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Und wenn ein König regiert nach den Gedanken Gottes und auch das Volk dazu führt, dass es Gott dient, wie es Salomo tat, Kapitel 5 bis 7, dann erfüllt er seine wahre Bedeutung. Er baut den Tempel. Hierin zeigt sich noch einmal ganz deutlich Salomo ein Bild auf den Messias. Der Messias wird den Tempel bauen, davon spricht Zacharia 6, Vers 13. Das ist eine Weissagung, eine Prophetie auf das Friedensreich des Messias. Zacharia 6, Vers 13. So spricht der Herr von Vers 12 an, der Heerscharen und sagt, sieh, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Herrlichkeit tragen. Und dann steht, er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und wird Priester sein auf seinem Throne. Und wir sehen nach in Kapitel 8, wie Salomo fürbittend vor den Herrn tritt und für das Volk betet. Also er ist ein König, der auch ein Priester ist, in einer Person. Aber nur für einen Augenblick war er das. Nur in diesem, an diesem Tag, als er für, bei der Einweihung des Tempels für das Volk betete, nachher übernahmen die Priester den regulären Priesterdienst. Und da, als er da steht als König und für sein Volk betet, ist er ein Hinweis darauf, dass eines Tages der Messias, der König der Könige, der gleichzeitig hoher Priester ist in Ewigkeit, so sein Volk durch seine Fürbitte segnen wird. Und dann Kapitel 10, die Königin von Saba oder Sheba kommt und bringt ihm ihre Gaben, stellt ihre Fragen und ist ob der Pracht und ob der Weisheit Salomos überwältigt. So werden, wenn der Messias regiert, die Nationen kommen und diesem König ihre Gaben bringen, ihm Anerkennung bringen, Anerkennung zollen, seine Pracht und seine Weisheit bewundern und anbeten. Davon sprechen alle Propheten Israels. Eine Stelle können wir dazu lesen, Psalm 72, Verse 10 und 11. Ein messianischer Psalm. Psalm 72, die Verse 10 und 11. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke entrichten, es werden Abgaben darbringen, die Könige von Sheba und Seba. Alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Und so schön diese ersten 10 Kapitel im ersten Königsbuch sind. Dieses sehr vollständige Bild der Regierung des Messias, so tief sank dieses Königtum nachher ab. Man hält es nicht für möglich. Es ist wirklich tragisch, wie der Mensch das ganz einfach nicht halten kann, was Gott ihm gibt. Ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen. Und in Kapitel 11 wird uns das Ende Salomos beschrieben und dieses Ende Salomos nimmt schon das Ende des ganzen israelitischen Königtums vorweg. Der König Salomo dient fremden Göttern, verbindet sich mit fremden Frauen und ihren Göttern. Und so wird ihm der Verlust des Reiches und des Königtums angekündigt. Nun einmal mehr sehen wir in diesen Königsbüchern bestätigt, was ich schon einmal sagte. Es bestätigt die Mosebücher, es bestätigt, was Mose sagte, Glaube, Gehorsam bringt Segen, Unglaube, Ungehorsam bringt Fluch. Und es ist eine lange Geschichte, wohl ein 400-jähriger Niedergang, aber eben doch ein Niedergang, der sich so lange hinzieht und am Ende wird dieses Haus Gottes zerstört. Heidnische Söldner stecken die Stadt in Brand, unreine Hände
von Sündern greifen nach den heiligen Geräten des Herrn und tragen alles fort und legen es nieder in einem Götzenhaus in Babylon. So endet das israelitische Königtum. Zedekia, der letzte König. Und wie heißt der Mann? Salomo heißt König des Friedens. Shlomo, König des Friedens. Der letzte König Israels, Zedekia. Zedek, ja. Gerechtigkeit Gottes oder des Herrn. Er, Gott, so sehr Gott Liebe ist, so sehr ist er auch Licht und Gerechtigkeit. Und so muss er ein götzendienerisches, ein abgefallenes Volk richten. Und so beruft sich das Volk in den letzten Tagen vergeblich auf den Tempel des Herrn, besonders wie uns im Buch Jeremia deutlich wird. Man weiß nicht, wer der Verfasser der beiden Königsbücher ist. Nach jüdischer, talmudischer Tradition war Jeremia der Verfasser der Königsbücher und ich denke, dass die Juden hier richtig urteilen. Ich wüsste keinen, der geeigneter wäre, die Königsbücher zu schreiben, als Jeremia selbst. Und wenn man den Propheten Jeremia liest und die Königsbücher liest und wieder beide liest und noch einmal liest und miteinander vergleicht, dann merkt man, dass in der Botschaft, in den Aussagen, bis in die Formulierungen und in die Wortwahl sehr verwandt sind. Also denke ich, dass es Jeremia war. Und wer wäre passender gewesen, den Niedergang, das Ende, den Untergang der erwählten Nation, des Hauses Gottes und des einzigen auf dieser Erde von Gott eingesetzten Königtums zu beschreiben, wenn nicht der Augenzeuge dieser erschütternden Ereignisse selbst, nämlich Jeremia, er war dabei. Hat es mit eigenen Augen gesehen. Und wie muss es im Herzen Jeremias gebrannt haben? Davon reden diese Kapitel im Buch Jeremia. Und wir merken, dass er immer wieder zum Herrn ruft und zum Herrn schreit, dass Gott doch eingreifen möchte, das Volk doch retten möchte. Und der Herr sagt, hör auf zu beten. Keinen Wert mehr. Das Volk will mir nicht nachfolgen. Und doch gibt Gott diesem Jeremia Antwort auf seine Gebete. Er sagt ihm, dieses Volk muss ich wohl dahin geben und dieses Königtum auch. Aber, ich werde einen König erwecken, einen Sohn Davids. Und er wird herrschen, regieren und das Volk wird nie mehr von mir abfallen. Jeremia nennt den Herrn 9-mal oder 10-mal in seinem Buch König. Ich lese jetzt eine Stelle dazu, Jeremia 23, Verse 5 und 6. Jeremia 23, Verse 5 und 6. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Ja, einen gerechteren Spross als Zedekia, der auch ein Spross, ein Sohn Davids war. Könige, an denen Jeremia schier verzweifelte, hat mit ihnen geredet, hat ihnen das Wort Gottes ins Herz geredet und sie nahmen es nicht an. Und da sagt der Herr, es kommen Tage, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und das waren, solche Worte waren Balsam für das Herz dieses Propheten, den man den weinenden Propheten genannt hat. Dessen Herz darob zerbrach, dass sein Volk so liebte und dieses sein geliebtes Volk, das von Gott erwählte Volk, nicht auf das Wort Gottes hören wollte. Und wenn wir denken, wie die beiden Königsbücher enden, sie enden genau gleich wie Jeremia 52. Jeremia 52 beschreibt auch die Zerstörung des Tempels, die Wegführung Jerusalems. Und das wäre ein weiterer Grund anzunehmen, dass der Verfasser beider Bücher der gleiche ist. Und ich lese jetzt aus Jeremia 52, oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch 2. Könige 24 lesen. Die letzten 4 Verse steht einfach das gleiche dort. Wie endet dieses Königtum, wenn wir bedenken, wie es anfing? Mit Salomo, der in Jerusalem regierte und alle Könige der Nationen kamen und bewunderten seine Macht, seine Pracht, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit. Und wie endet dieses Buch? Es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojakins, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 25. des Monats, da erhob Evil-Merodach, das bedeutet der Mann des Marduk, sein babylonischer Name, Evil-Marduk, der Mann des Marduk. Marduk war der babylonische Stadtgott. Da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahre seiner Regierung das Haupt Jojakins, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis, und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Stuhl über den Stuhl der Könige, die bei ihm in Babel waren, und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses, und Jojakin aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens, und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm von dem König von Babel gegeben, so viel er täglich bedurfte, bis zum Tage seines Todes, alle Tage seines Lebens. Wir sehen, dass der König, der Sohn, der Nachfahre Davids, ist von der Gunst eines heidnischen Königs abhängig. Und muss dankbar sein, dass dieser heidnische König sich zu ihm herablässt und ihm gnädigerweise ein Stück Brot in den Mund schiebt. So ist das Königtum geendet, das einst das Höchste, das einzig wirklich Erhabene unter allen Königtümern auf der Erde war. Und wir verstehen, dass Jeremia, der das beschreiben musste, wie sehr er sich freute, dass der Herr ihm sagt, ich werde einen Spross Davids erwecken. Er wird regieren. Und Juda wird in Sicherheit wohnen. Und dann wird das Volk nie mehr abfallen. Dann kommen die beiden Bücher Chronika. Die schließen sich bei uns ja direkt an die Königsbücher an. Ich habe gestern gesagt, dass man sie zeitlich eigentlich nach Esther einfügen sollte. Aber wir gehen jetzt einfach in der Reihenfolge unserer Bibel weiter. Die Bücher Chronika, die wurden geschrieben frühestens im Jahr 400 vor Christi Geburt. Und zwar kann man das sehen, anhand, ich sagte gestern, der Geschlechtsregister, denn es wird als späteste noch lebende Person ein Mann genannt, ein Anani, der lebte 8 Generationen nach dem vorhin erwähnten Jojakin. 8 Generationen nach ihm, also ungefähr das Jahr 400. Also die Bücher der Chronika sind die letzten Bücher, die im Alten Testament geschrieben wurden. Wahrscheinlich noch nach Maleachi. Und das ist gar nicht unwichtig, das zu wissen, denn es ist tatsächlich so, dass die Bücher Chronika, die beschreiben die Geschichte des Königtums ja auch, das wisst ihr. Aber sie beschreiben die Geschichte des Königtums in der Rückschau und sie beschreiben es in einer Zeit, da Israel teilweise wiederhergestellt ist. Der Mann, der es schrieb, war wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Teilweise wiederhergestellt. Und das gibt uns schon einen Hinweis auf die etwas verschiedene Botschaft. Könige will uns den Niedergang des Königtums, also die Bücher Könige, den Niedergang des Königtums hervorheben, die Folgen des Bundesbruchs. Chronika beschreibt zwar auch das Ende des Königtums, aber deutet immer wieder an, dass das nicht das Ende ist, sondern dass eine Wiederherstellung folgen wird. Und so ist das Buch Chronika, obwohl es auch Schlimmes und Düsteres beschreibt, doch ein Buch der Hoffnung, der Zuversicht und der Verheißung. Und das zeigt sich an folgenden Details. Es beschreibt uns die Sünde Davids nicht. Nicht so, als ob er das unterschlagen würde und nicht wüsste. Aber es will eben nicht das Versagen in den Vordergrund stellen, sondern Verheißung und Hoffnung. Und so wird die Sünde Davids mit Bathseba gar nicht beschrieben. Und, das ist noch bezeichnender, es beschreibt uns nur die herrliche Regierung des Salomo, seine Alterssünden, nicht. Und das war ja im Buch der Könige so wichtig. Es sollte uns von Anfang an sagen, es beginnt herrlich, aber schon dieser so herrliche König schon eher fällt. Und nachher werden alle gleich. So fast alle, mit wenigen Ausnahmen, alle ebenso fallen. Chronika lässt das aus, denn es will in uns die Hoffnung, die Zuversicht auf eine kommende Wiederherstellung wecken. Und so endet das Buch auch ganz anders. Schau mal, wie Chroniker endet. Es endet nicht mit einem babylonischen König, der einem israelitischen König ein Stück Brot in den Mund schiebt. Denn das ist wahrhaft ein elendes Bild, das wir dort vor uns haben. Chroniker endet ganz anders. Wisst ihr, es endet. Ha, das ist großartig. 2. Chroniker 36, Vers 22. Im ersten Jahre Chores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde. Ja, jetzt gehen die Verheißungen in Erfüllung, die Jeremia angekündigt hatte. Also, am Ende ist es eben doch das Wort Gottes, die Absichten Gottes, die sich verwirklichen. Und das ist das Letzte, das wir im Kopf haben, wenn wir Chroniker gelesen haben. Wir machen beide Bücher zu. Und was wir als letzten Eindruck haben, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, Wiederherstellen. Das ist ein Buch der Wiederherstellung. Und das ist doch immer tröstlich zu sehen, dass der Gott, der in seiner Gerechtigkeit richten muss, dass wir wohl, wie Römerbrief sagt, die Strenge Gottes, aber auch die Güte Gottes sehen. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes, sagt Paulus. Könige zeigt die Strenge Gottes, Chronika bei aller Strenge, aber auch die Güte Gottes. Und seine Gnade ist es, die letztlich, wir haben das jetzt wiederholt gesehen, eben doch triumphiert. Über Torheit, Unglaube, Ungehorsam und Sünde des Menschen. Und das ist einfach herrlich zu wissen. Eines möchte ich noch sagen, und nachher lasse ich einige Dinge aus zu Chronika, denn sonst werden wir nicht fertig. Aber eines möchte ich noch sagen. Im großen Ganzen behandelt Chronika den gleichen Zeitraum wie die Bücher 2. Samuel bis 2. Könige, also David, Salomo und alle nachfolgenden Könige. Im großen Ganzen. Aber es behandelt unter den Königen nur die Träger der Verheißung, nämlich Juda, Israel, nur ausnahmsweise mal ein König aus Israel erwähnt. Und dann vor allem, es beginnt eben doch nicht mit David, sondern mit wem beginnt Chronika? Ja, mit Adam. Mit Adam. Und so wollen uns diese Bücher einmal mehr zeigen, das habe ich schon im Zusammenhang mit den 5 Mosebüchern gesagt, einmal mehr zeigen, dass alles Handeln Gottes mit Israel nicht bloß diese Nation, sondern den Menschen und sein Wohl im Auge hat. Adam und seine Nachkommen. Adam und seine Nachkommen. Gut. Die Bücher Esra, Nehemia und Esther sind die 3 noch verbleibenden historischen Bücher. Worum geht es in diesen Büchern? Einmal zur zeitlichen Einordnung, die auch dem Verständnis der Bücher dienen. Diese Bücher Esra, Nehemia und Esther, die werden samt und sonders datiert nach heidnischen Königen. Ich habe das hier oben hingeschrieben, das ist die Abfolge der persischen Könige, die regieren in der Zeit, da Esra, Nehemia und Esther lebten. Kores, der Gründer des persischen Weltreiches und der Mann, der diesen Erlass von Gott inspiriert, aber nicht wissend diesen Erlass herausgab, dass alle Juden, die willens sind, zurückkehren können nach Jerusalem, Kores. Nach ihm kommt Artasasta, so heißt er in der Bibel, in der griechischen Geschichtsschreibung und darum auch in unseren Geschichtsbüchern heißt er Kambyses, das war der Eroberer von Ägypten, Darius, nach ihm, nachher Ahasveros, das wäre einfach noch die griechische Endung dazu, und dann Artasasta, von dem lesen wir im Buch Esra und Nehemia, in den Büchern Esra und Nehemia, und dieser Artasasta heißt in der Geschichtsschreibung, die auf dem Griechen fußt, Xerxes. Und hier ihre Jahreszahlen. Und tatsächlich werden die Bücher Esra, Nehemia und Esther
immer so datiert, im so und so vielten Jahre des Kores, oder im so und so vielten Jahre des Darius, oder im so und so vielten Jahre des Artasasta, geschahen diese Dinge. Tempel bauen, Bibel habe ich hier hingeschrieben, Esra, Bibelgelehrter, Erweckung, und auch Erweckung in der Lektüre der Bibel, Mauer bauen, Esther Rettung. Nun, das ist nicht einfach von historischem, sondern auch von heilsgeschichtlichem Belang. Von heilsgeschichtlichem Belang, dass diese heidnischen Könige regieren. Denn in den Büchern Esra, Nehemia und Esther werden die Juden wohl teilweise, hier bei Esther können wir sagen, erfahren sie eine Errettung, eine zeitliche Errettung, noch nicht eine ewige Errettung. Und hier werden Tempel und Stadt für eine Zeit wieder aufgebaut. Also eine nur teilweise Wiederherstellung. Es ist noch nicht die volle Wiederherstellung Israels. Und das zeigt sich besonders daran, dass die Juden abhängig sind noch immer von der Gunst heidnischer Könige. Und so beginnt das Buch Esra mit dem Erlass des Kores, Esra 1,1. Und aufgrund dieses Erlasses kehren diese Leute hier, Zerubabel, Haggai und Zacharia, zurück und bauen den Tempel. Zerubabel, Haggai, Zacharia. Zerubabel war ein Nachfolger, tatsächlich war ein Davidide, gehört also zum Haus Davids, war aber kein König, wurde nicht mehr als König gekrönt. Haggai, Zacharia, Propheten, und durch die drei wird der Tempel aufgebaut. In diesen Jahren. Aber sie sind auf die Gunst und auf die Erlaubnis heidnischer Könige angewiesen. Das steht noch einmal, ich lese nicht alle Stellen, die das hervorheben in diesen Büchern. Ich machte das, als ich das letzte Mal die Bücher durchlas, habe ich überall dort, wo Könige befehlen und Könige etwas sagen, das angestrichen. Und dann werden diese Bücher Esra, Nehemia und Esther voll. Dann sieht man, wie sehr sie das Sagen haben, heidnische Könige. Esra 6, Vers 22, bei der Einweihung des Tempels, sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage mit Freuden, denn der Herr hat ihnen Freude gegeben. Ja, natürlich. Der Herr ließ alles zu. Der Herr gab ihnen Freude und, dieses Und ist sehr bezeichnend, und ihnen das Herz des Königs von Assyrien. Also hier steht Assyrien in etwas freier Verwendung, ganz einfach für alle mesopotamischen Könige konnte man das sagen. Es war natürlich ein Perserkönig. Er hat ihnen das Herz dieses fremden Königs zugewandt. Also sie waren auf Gnade der Könige angewiesen. Dann im Buch Nehemia zeigt sich das auch sehr schön. Und besonders gedrängt kommt das zum Ausdruck in jener berühmten Stelle, wo Nehemia schon tagelang gefastet, gebetet, Leid getragen hat, um Jerusalems, der Stadt der Väter, willen. Und dann steht er vor dem König als Mundschenk und der König fragt: Was ist mit dir los? Du bist so traurig. Und dann Nehemia 2, Vers 3. Und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewiglich. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, Wüste liegt und ihre Tore von Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir: Um was bittest du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König. Also er weiß wohl, alles hängt von Gott ab, aber ohne den König kann ich auch nichts tun. Er muss also zu Gott beten, aber doch das Wort des Königs auch haben. Und das umreißt sehr schön die Situation, in der die Juden sind. Und das zeigt uns, dass die Juden tatsächlich, und ich komme jetzt wieder zurück auf die Sprache der 5 Mosebücher, dass Israel nicht mehr Haupt der Nationen ist. Es wäre einem David, es wäre einem Salomo nicht in den Sinn gekommen, irgendeinen Asahaddon oder sonst irgendeinen fremden heidnischen König um etwas zu fragen. Die haben nur Gott gefragt. Und das war auch richtig so. Denn damals war Israel Haupt der Nationen. Aber Mose hatte gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr nicht mehr Haupt der Nationen sein, dann werden die Nationen zum Haupt werden und ihr werdet Schwanz sein. 5. Mose 28, Vers 43 und 44. Der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen. Das ist eine Folge des Ungehorsams, des Fluches. Wird höher und höher über dich emporkommen. Du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupte, du aber wirst zum Schwanze werden. So müssen die Israeliten über sich als Haupt heidnische Könige anerkennen. Denn es sind jetzt die Zeiten der Nationen. So hat sie der Herr Jesus genannt. Die Zeiten der Nationen. Also nur eine teilweise Wiederherstellung. Dann, wenn Israel voll wiederhergestellt wird, dann wird Israel wiederum nur von Gott, von ihrem Gott und Retter abhängig sein. Und nur noch von ihm etwas erbeten, und von sonst niemandem. Aber es ist dennoch eine Vorwegnahme, Esra und Nehemia, eine Vorwegnahme der vollständigen Wiederherstellung. Und wir haben so Hinweise, einzelne ganz verhaltene und verborgene Hinweise auf eine Wiederherstellung. Ich lese Esra 2, auf eine vollständige Wiederherstellung. Esra 2, Vers 63. Von Leuten, die eigentlich zur priesterlichen Familie gehörten, aber ihr Geschlechtsregister nicht vorlegen konnten und so ihre Herkunft nicht nachweisen konnten. Und es heißt von diesen, Esra 2, 63 und der Tirsata, das war der persische Statthalter, sprach zu ihnen, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis, hier steht ein bis, bis ein Priester für die Urim und die Tummim aufstände. Also es wird sich einmal ändern. Bis. So lange wird das, wenn diese Zustände vorherrschen, bis. Und dieses bis ist ein Angeld an eine Veränderung, an eine vollständige Wiederherstellung. Ich möchte jetzt nur noch auf eines hinweisen. Esra und Nehemia. Auch diese beiden Bücher sind ein Buch. In hebräischen Bibelausgaben laufen die fortlaufend. Es ist also keine Unterteilung in zwei Büchern. Es ist ein zusammenhängendes Buch. Und sie überschneiden sich auch in den Personen. Esra lebt so, dass er sich mit Nehemia überschneidet. Und wir sehen auch vom Inhalt her, die Wiederherstellung des Tempels und die Wiederherstellung der Mauer gehört zusammen, kann man nicht auseinandernehmen. Und wie endet das Buch Nehemia? Eigenartig. Das muss einfach irgendein Grundgedanke sein, der durch diese ganzen historischen Bücher dauernd hindurchgeht, endet wiederum mit dem Hinweis auf einen König. Nehemia 13, Vers 26. Hier zwar nennt Esra den König Salomo aus einem ganz bestimmten Grund, aber es ist kein Zufall, dass wir den Namen Salomo noch im Ohr haben, wenn wir das Buch Nehemia schließen. Nehemia 13, 26. Hat nicht Salomo, der König Israels, ihretwegen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen. Und so erinnert dieses Buch tatsächlich an einen einzigartigen König. Wie herrlich war doch die Regierung Salomos. Und wie dürftig ist alles, was wir jetzt sehen. Und das empfanden diese Leute natürlich. Und so hatten sie einen tiefen Wunsch in ihrem Herzen nach dem Kommen eines besseren Königs. Und inzwischen hatten die Propheten ja auch geweissagt und von diesem König gesprochen. Auch Haggai und Zacharia, diese beiden, sprechen ausführlich von einem herrlicheren Tempel und von jemand, der kommen wird und Herrlichkeit tragen wird und unter dessen Regierung das Land gesegnet und mit Leben und Herrlichkeit beschenkt sein wird. Und dann der allerletzte Satz im Buch Nehemia. Der allerletzte Satz im Buch Nehemia
Gedenke es mir, mein Gott, mir zum Guten. Man könnte das wie so den letzten Schrei, den letzten Ruf eines Israeliten an seinen Gott auffassen. Und es ist ja eines der letzten Worte, die wir im Alten Testament haben. Dieser Nehemia erlebte in dieser Zeit 430 und nach ihm kam allenfalls noch der Maleachi. Und so sagt hier, ruft der Nehemia, gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Oh Gott, Gott, oh Gott, vergiss uns nicht. Vergiss uns nicht und wende doch alles zum Guten. Zum Guten. Und dieses Gebet ist erhört worden. Gott hat seinen Sohn, den König, gesandt. Und dieser König wird eines Tages noch einmal erscheinen und dann wird auch das ganze Volk Nehemias, diesen König, der wirklich größer ist als Salomo, herrlicher ist als Salomo, kennenlernen, annehmen. Und zum Schluss noch das Buch Esther. Ja, ich möchte das doch noch hier lassen. Das Buch Esther ist ein ganz, ganz eigenartiges Buch. Wirklich, ein ganz eigenartiges Buch. Ich denke auch eines von den zu Unrecht unterschätzten Büchern. Viele denken, das Buch sei gut genug für Kinderstunden. Weil es fast märchenhaft ist, hier, was hier geschieht. Jemand, ein armes Waisenkind wird Königin. Das ist ja geradezu ein romantisches Motiv. Fast Hollywood-like. Nun, es ist nicht das, darum geht es überhaupt nicht in diesem Buch. Also das ist einmal bemerkenswert, das Buch ist nach einer Frau benannt, nur zwei Bücher im Alten Testament sind nach einer Frau benannt, Ruth und Esther. Auch darum bemerkenswert, dass eine Frau die Hauptperson ist, eben diese Esther, aber, jetzt kommt ein großes Aber, es unterscheidet sich grundlegend vom Buch Ruth. Im Buch Ruth sehen wir, wie eine heidnische Frau sich von ihren Göttern abkehrt und sich mit einem israelitischen Mann und mit dessen Gott verbindet. Im Buch Esther, eine jüdische Frau, kehrt sich von ihrem Gott ab, verbindet sich mit einem heidnischen Mann und dessen Göttern. Nein, das ist die Situation. Im Buch Esther wird Gott verleugnet. Die Juden verleugnen ihren Gott, verleugnen ihren Glauben, verbergen ihre Identität. Das steht zwei, dreimal im Buch Esther so, dass die Juden ihre Identität verbergen. Sie schämen sich ihres Gottes. Und entsprechend bleibt Gott verborgen im Buch Esther. Sein Name erscheint nie. Nie. Es wird nicht einmal gebetet im Buch Esther. Wir haben kein einziges Gebet, kein einziges Gebot Gottes, das genannt wird. Nicht einmal der Name Gottes kommt vor. Gott verbirgt sein Angesicht. Das ist wirklich so. Weil sein Volk sich von ihm abgekehrt hat, hat er sein Gesicht von ihm abgekehrt. Vom Volk abgekehrt. Und dennoch Rettung. Dennoch Rettung. Und das ist wiederum Gnade. Obwohl dieses Volk vollkommen unwürdig ist, sorgt Gott dafür, dass es bewahrt wird. Und dass dieses Volk aufbewahrt wird für eine kommende, noch größere Errettung. Schaut hier. Beim Bau des Tempels und beim Bau der Mauer spielte die Bibel eine große Rolle. Bibel, Buße, Gebet spielte hier immer eine sehr große Rolle bei all diesen Ereignissen. Da sehen wir, wie das Volk Buße tut, sich beugt, sich demütigt, nach dem Willen Gottes fragt, den Willen Gottes tut, zu ihm ruft, seine Gebote beobachtet. Und entsprechend segnet Gott. In diesem Buch nichts davon. Und hier sehen wir, wie Gott in reiner Gnade handelt. Und zwar nur aus Treue gegenüber den Verheißungen an die Väter. Und wenn Israel eines Tages wiederhergestellt wird, dann wird Israel wiederhergestellt wegen der Verheißungen an Abraham, an Isaak und an Jakob. Und nicht wegen irgendwelcher Qualitäten, die die Juden oder Israel in sich hätten. Gnade. Das gilt auch uns. Gott hat uns nicht gerettet, weil wir besondere Qualitäten hatten. Weil wir irgendwie so eifrig und so fromm und so aufrichtig waren und die Wahrheit so liebten und suchten. Er hat uns aus reiner Gnade gerettet. Und dieses Buch Esther berichtet von einer wunderbaren Errettung und Wiederherstellung. Und wir müssen das natürlich schon im Zusammenhang dieser historischen Ereignisse sehen, dieser ganzen historischen Bücher, wollte ich sagen, dieser historischen Bücher sehen. Das Volk der Juden wurde errettet und bewahrt, weil durch dieses Volk der Messias kommen sollte. Und so bilden diese drei Bücher, Esra, Nehemia, Esther, das Bindeglied zum Sohn Davids. Eben wie das Buch Ruth war das Bindeglied zwischen Richter und dem Auftreten Davids, hier das Bindeglied zwischen dem Alten Testament, dem Abschluss der Geschichte des Alten Testaments und dem Auftreten des Sohnes Davids. Das Volk musste ja noch am Leben sein und es musste im Land sein. Ein Volk in diesem Land, in Jerusalem, damit dort der von Gott verheißene Messias, Retter und König erscheinen sollte. Ich möchte auf ein kleines Detail noch hinweisen. Die Errettung im Buch Esther, die Errettung der Juden, die Bewahrung vor diesem Anschlag, vor diesem heimtückischen Anschlag, ist ein Unterpfand Gottes dafür, dass er dieses Volk durch die Zeiten hindurch bewahren und retten wird. Und er wird es nicht zulassen, das hat er damals dem Volk so versprochen, auf diese Weise, wird es nicht zulassen, dass dieses Volk untergeht. Kein Volk wird es verschlingen können. Keiner. Viele haben es versucht. Keiner hat es vermocht. Ich möchte an zwei moderne Beispiele erinnern. Als im Oktober 1946 zehn Hauptverbrecher, die nach den Kriegsverbrechertribunalen in Nürnberg hingerichtet wurden, 10 Kriegsverbrecher, Nazi-Verbrecher, als sie zur Hinrichtung gingen, um erhängt zu werden, da rief mit einem Mal Julius Streicher, der übelste aller Judenhetzer, rief mit einem Mal, als er zur Hinrichtung ging, laut und für alle vernehmbar, Purim-Fest 1946. Das war es auch. Die Feinde der Juden wurden erniedrigt. Die Juden doch, trotz allem Leid, doch erhalten, bewahrt. Und letztes Jahr, 1991, als der für die Juden so schreckliche, so furchtbare Golfkrieg endete, sie saßen da, wie mit einem offenen Dach über dem Kopf, wo sie nicht wussten, wann und wie viel mit Giftgas bestückte Raketen in ihr Haus hinein platzen. Als dieser Krieg endete, am 28. Februar feierten die Juden das Purim. Genau an dem Tag. Also wieder war ein Haman, jemand, der die Juden hasste und geschworen hatte, sie zu vertilgen, war erniedrigt worden. Und so hat Gott einfach Hinweise auch in der ganzen Geschichte immer wieder gegeben. Wie in diesem Buch Esther, verborgen. Nicht direkt, er bleibt verborgen in diesem Buch, aber doch Hinweise gegeben, dass er dieses Volk bewahrt und beschützt. Und es aufbewahrt für eine kommende große Errettung. Dann, wenn ein Größerer als Mordechai diesem Volk vorstehen wird und es segnen und ihm Gutes tun wird. So, und jetzt zum Abschluss ein letzter Rückblick und Überblick über diese Bücher, die wir in diesen Tagen miteinander durchgenommen haben. Ihr habt gemerkt, ich habe immer wieder den Ausdruck verwendet, Niedergang und Aufstieg. 1. Mose, ein Buch des Niedergangs, beginnt im Paradies, endet in einem Sarg in Ägypten. 2. Mose, bis Josua, Aufstieg, Errettung, Erfüllung. Dann Richter. Ich habe hier Rot einfach mit eingeschlossen, weil es zeitlich dazugehört. Ich hätte Rot eigentlich auch hier hinschreiben können, weil ein Rot eigentlich Gott schon den Aufstieg vorzubereiten beginnt, aber das ist ja jetzt egal. Also die Zeit der Richter, Niedergang. 1. und 2. Samuel, Aufstieg. Dann Könige und Chronika, Niedergang. Also die Ereignisse enden mit der Zerstörung des Tempels. Esra, Nehemia, Esther, Aufstieg. Ihr merkt, es geht auf und ab, auf und ab, auf und ab. Kommt euch das bekannt vor? Und dann, beachtet noch einmal etwas. Noch einmal etwas. Also ich bin ein ganz schlechter Zeichner. Aber das ist jetzt dennoch bewusst gemacht. dass es hätte tatsächlich auch einfach als ungeschickt gewesen sein können. Die Pfeile abwärts werden immer länger. Immer länger. Also der Fall wird immer tiefer. Das Volk sinkt immer tiefer. Hier wird das Volk in Esra Nehemia gesegnet, in Esra gerettet. Es wird bewahrt, um im Lande zu sein, da der König kommt. Und tatsächlich erlebt dann Israel den tiefsten Punkt, die schwärzeste Stunde seiner Geschichte. Der lange erwartete, die ganze Geschichte hat ja Israel darauf vorbereitet, der König. Wer ist er? Wer kann uns retten? Wann kommt er? Und da er kommt, was tut man? Er wird verworfen. Wird verworfen. Der König kommt und man sagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Eine unsagbare Tragödie, wenn wir diese ganze Geschichte überblicken, die sie hinter sich hatten. Und sie verwerfen diesen König. Aber das ist doch noch nicht das Ende. Nicht das Ende. Denn Israel wird Errettung und ewige Festigkeit noch erleben. Hier Jeremia hatte das auch begriffen. Warum kehrt sich dieses Volk ab in immerwährender Abkehr? Hat sich gefragt, warum muss das so sein? Das Wohl, Erweckung geht doch immer wieder, geht es nachher bergab. Und Hosea sagt, mein Volk hängt an dem Abfall von mir und ruft, wenn es nach oben kann, wenn man hebt sich. Und darauf lernt Jeremia nur eines, das hier. Das hier. Das hier. Heile mich, Herr, so werde ich geheilt werden. Rette mich, so werde ich gerettet werden, denn du bist mein Volk.
Du bist mein Volk. Und tatsächlich haben wir im Sohn Gottes, der hier am Kreuz von Golgatha verworfen wurde, einen solchen Retter, einen solchen König, der uns trotz mannigfaltigen Strauchelns dennoch aufs Ganze gesehen, wie heute Morgen jemand las aus Judas 24 und 25, ohne Straucheln zu bewahren vermag, um uns eines Tages mit Frohlocken vor seinem Angesicht untadelig darzustellen. Ich möchte diese Verse zum Abschluss noch lesen. Judas Brief, die beiden letzten Verse, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt, vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.